Yay! Also, 40. Folge, nah genug. Herzlich willkommen zum Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
wow, das ist krass. Wir sind jetzt seit 40 Folgen dabei und machen jetzt unsere Jubiläumsfolge, die wir der wir sogar unseren Teil eines unseres Urlaubs opfern, also eine Stunde unseres Urlaubs dann gestoppt,
Ja.
weil wir jetzt wieder in einem neuen Setting aufnehmen.
Ja.
Wir sind nämlich auf Rügen. Ist es auf Rügen? Ja, ist eine Insel,
Ja,
ne?
auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja, okay, auf Rügen und genau, und haben uns zusammengefunden mal wieder, diesmal für einen kurzen gemeinsamen Urlaub und ja, was macht man in einer Jubiläumsfolge? Wir haben uns natürlich spontan dazu entschieden, ein Thema heraufzubeschwören. Und das Thema, auf das wir uns einigen konnten, auf meinen Vorschlag hin, das sagen wir ja auch immer, war Wut und Frustration. Weil wir
Tolles
dann,
Thema,
oder? Ja, also zur Jubiläumsfolge mal was Anti-Intuitives machen. Andere würden irgendwas machen wie Freude,
Freude,
Hochjubelei,
ja, genau.
Glücksgefühle
Ja, und das haben wir alles schon hinter uns,
haben
ja.
wir auch, glaube ich.
Ja, haben wir alles,
Ja,
ja.
deswegen
Also
und
alle diese sehr positiven Sachen haben wir hinter uns. Jetzt kommt sozusagen die düstere Strecke.
genau und das ist genau jetzt, genau. Wie gehen wir jetzt damit um? Wir machen es wie immer, würde ich sagen. Also jeder fängt so damit an, ne, was er sich von dem Thema verspricht und vielleicht was er so intuitiv schon zu dem Thema sich für Gedanken gemacht hat und dann klamüsern wir das aus,
Klamüsern, ja.
im Gespräch miteinander. Oder so läuft es doch für
Ja,
gewöhnlich.
komm da wie Tüte, sagen wir
Genau,
39
39 Folgen lang war das unser bewährtes Rezept. Und warum nicht einfach
Weitermachen.
weitermachen?
Ja, warum nicht?
Ein einfaches Weiter so hilft manchmal auch.
Ja,
Genau.
also und bei mir war es auch immer so, dass ich mich auch immer ein bisschen vorbereitet habe. Ich glaube, du auch, aber auf eine andere Weise als ich. Ich kann ja alles nur mit schriftlichen Notizen machen. Und da mir das Thema, als du es vorschlugst, sehr fremd vorgekommen ist, habe ich sehr viel nachdenken müssen und habe auch etliche Notizen gemacht. Die sind alle sehr theoretisch und kulturwissenschaftlich, will ich nicht sagen, weil du ja der Kulturwissenschaftler bist, also der, sag ich mal, kulturphilosophisch ausgerichtet. Aber mich würde viel mehr interessieren, warum du ausgerechnet zur 40. Folge mit so etwas Gespenstischem aufgetreten bist.
Genau, also, puh, ja, warum kann ich hier nicht genau sagen, war ein Affekt. Also ich habe dich angeguckt und dachte, Wut. Nein, Quatsch.
Also
Nein, also
gut, damit ist der Podcast
gerettet,
beendet.
beendet. Nee, gerettet und beendet. Nee, in der Tat, glaube ich, war es so, also das haben wir ja auch schon mal gesagt, also wir haben jetzt eben 39 Folgen im Kasten und es ist nicht immer leicht, glaube ich. Also für den Gesprächsstil, den wir hier so anstreben, jetzt immer ganz neue Themen zu finden und neue Schlaglichter zu setzen. Und wir haben schon viele Themen durch. Und ich
Ja,
dachte
das
so,
stimmt.
tatsächlich haben wir so negative Themen
Richtig.
eher vermieden.
Das
Und das
stimmt.
sagt eben vielleicht auch was. Und ich bin zu dem Thema so ein bisschen gekommen, weil ich tatsächlich jetzt auch öfter über meine eigene Wut nachgedacht habe und also sozusagen mal wieder zu dem Thema eher persönlich gekommen und habe aber auch dann über Wut, also persönlich mehr nachgedacht und tatsächlich auch inhaltlich mich so, also das stimmt nicht genau, aber mit negativen Gefühlen habe ich mich auch schon mal zumindest kursorisch, auch thematisch wissenschaftlich, also auf der Arbeit befasst und tatsächlich begegnet mir die Wut gegenwärtig sehr viel häufiger als in meinem Leben ohne Kinder. Und das hat zwei Gründe. Es gibt zum einen mehr eigene Wut,
Ja,
ne?
und
Und
zweitens.
zweitens erlebe ich halt, dass Wut und Frustration vor allen Dingen tatsächlich in Kinderleben eine sehr große Rolle
Ah,
spielen.
das finde ich ja sehr
Und
interessant.
ne? Und ich mich dann immer so frage, Also ich oft das Level, also das Ausmaß, wie du jetzt sagen das Maß, ne, der Wut oder der Frustration überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also es fällt mir super schwer, jetzt bezogen auf meine Kinder.
Fremde Wut zu verstehen.
Also die Wut der Kinder. Also oft versteht man natürlich den Ursprung und so, aber also da geht einem mehr als einmal am Tag geht mir dieses Sprichwort von der Mücke, den man zum Elefanten macht, durch den Kopf. Und zwar immer bezogen auf die Wut oder die spontane Frustration der Kinder. Und dann, klar, und dann fragt man sich, wenn man so wie ich kulturwissenschaftlich inclined ist oder so den Wohlgeneigt, fragt man sich, aha, warum oder ist das so, dass sozusagen Gesellschaften das schaffen, eben, ne, das wäre jetzt so ein typisch freudianisches Ding, dass die Repression da Wunder wirkt, also dass Leute irgendwann mit Wut und Frustration anders umzugehen lernen, oder sie schlummert eben, ne, das ist sozusagen die Frage nach der anthropologischen Konstante, sind wir alle eigentlich öfter wütend und machen damit irgendwie, ja, also wie gehen wir als Erwachsene damit um, weil wir nicht so damit umgehen wie Kinder, das ist jetzt so meine Beobachtung,
ja, ja, ja.
Obwohl ich eben selber trotzdem auch jetzt merke, die Wut jetzt vielleicht auch, ja, ist dem Lebensalter da so geschuldet, ich spüre sie jetzt sehr viel öfter als noch vor einigen Jahren.
Ja, also das kann ich gut verstehen.
Das ist sozusagen das Persönliche. Und dann gibt's natürlich so, ja, da können wir dann auch was zu sagen. Also es gibt ein Buch von einer Kulturwissenschaftlerin, Kultur- und Literaturwissenschaftlerin, die heißt Sia Nai, die hat ein Buch geschrieben zu Ugly Feelings. Und die hat da auch eine größere kulturwissenschaftliche These. Da geht's aber dezidiert nicht um die Wut. Da geht es um ambigere Gefühle und deshalb können wir gleich mal darüber reden, was so die Funktion von Wut ist,
ja,
auch was für Auswirkungen sie hat, was für eine Rolle sie für uns erfüllt in unserer Leben. Und dann ist natürlich für mich immer die Frage, und dann höre ich jetzt mal auf zu quatschen auch, was mich ja immer hier rumreitet, ist so der Unterschied zwischen individueller und kollektiver Wut. Ne?
Ja.
Also Wut ist ja auch ein politisch gerade ein sehr wichtiges Instrument.
Wollte ich auch was zu
die
sagen.
Wutbürger, ne? Die Wutbürger, die selbst und auch fremdbeschriebenen WutbürgerInnen und dann natürlich auch sozusagen das ganz Persönliche, also diese Frage nach dem eigenen, wo kommt eigentlich meine Wut jetzt her?
Ja, ich verstehe das.
Ne? So.
Ja, also, ich wollte, als ich mich so konkret auf den Gesprächsbeginn heute Abend vorbereitete, wollte ich, und das mache ich jetzt auch, mit einer sehr albernen Bemerkung beginnen. Ja, vor langer Zeit habe ich mal einen sehr schlechten Witz gehört.
Oh Gott,
ja,
wenn
den
du ihn schon schlecht findest.
Ja, den will ich jetzt ja trotzdem. Ja, ne, die Frage lautet, was sagen Sie als Nichtbeteiligter zum Thema Intelligenz?
Ja,
kenne ich. Ja, ist ja uralt. Ja. Ja. Als du mir das Thema vorschlugst, wollte ich sagen, was sage ich als Nichtbeteiligter zum Thema Wut und Frustration? Denn mein Selbstbild suggeriert mir, dass ich nicht viel Wut empfinde, auch eigentlich selten in meinem inzwischen ja langen Leben das empfunden habe. Aber ich verstehe den von dir hergestellten Zusammenhang zwischen Frustration und Wut sehr gut. Und ich glaube auch, dass ich selber davon nicht frei bin. Ich werde aber gleich so vielleicht eher im letzten Teil meine persönliche Wertung da auch noch nachliefern. Jetzt interessiert mich mehr erstens, wie dieser Zusammenhang genauer zu beschreiben wäre. Also der Zusammenhang zwischen Frustration und Zorn oder Wut. Und wie sozusagen in der mir bekannten Kulturtheorie und Kulturphilosophie darüber gewertet wird.
Mhm.
Also ich glaube, also für mein Verständnis heißt Frustration ja so etwas wie Enttäuschung.
Mhm.
Ja? Enttäuschung bezieht sich aber immer auf Erwartungen, die man vorher hatte. Also hängt Enttäuschung davon ab, was man erwartet.
Mhm.
Je mehr man erwartet, umso größer
erwartet, ist der, heißt das Wort.
Erwartet?
Ja, genau. Du sagst erwartet, du sagst das so schön Öscher.
Ach so.
Das hörst du gar nicht.
Ach ja, nein, das höre ich nicht mehr.
Erwartet, erwartet. Komm. Aber unsere ZuhörerInnen, die hören das.
Ja, ja, und du ja auch offenbar. Ja. Du bist irgendwie entfremdet.
Ja.
Du bist vom Rheinland entfremdet. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Aber ich komme jetzt mal
zum Punkt
zurück. Nämlich, also man muss dann sich fragen, ob, also bezogen auf deine Frage nach der Kinderwut, kindlichen Wut, ob nicht sozusagen die Erwartungen, die Kinder haben, unbekümmerter sind als die Erwartungen von Erwachsenen.
Mhm.
So dass bei Kindern die Enttäuschungen heftiger sind als bei Erwartungen. Wir haben sozusagen.
Als bei Erwachsenen. Du hast jetzt zweimal erwartet. Als bei Erwachsenen, genau.
Als bei Erwachsenen.
Du hast Erwartungen gesagt. Als bei
Erwachsenen. Ah, bei Erwachsenen, genau. Also, meine These wäre, oder eine These zu dem Unterschied, den du da festgestellt hast, zwischen der kindlichen Wut und der dir sonst bekannten Wut, auch eigener Wut, wäre, dass man im Laufe eines Lebens lernt, seine Erwartungen etwas realistischer zu formulieren, sodass dann die Enttäuschungen auch nicht so heftig sind.
Mhm.
Und wenn die Enttäuschungen nicht so heftig sind, fällt die Reaktion, nämlich der Zorn, die Wut, auch nicht so heftig aus. Das wäre jetzt mal amateurpsychologisch mein erster Versuch, das zu verstehen. Zweite Sache würde ich sagen, die Wut hat meistens in der kulturtheoretischen Betrachtung eher einen negativen Akzent oder eine negative Bewertung erfahren, die ich aber nicht für ganz gerecht halte.
Mhm.
Ich glaube, dass Wut produktiv ist.
Mhm.
Und dass sie manchmal sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der sozialen Ebene sogar eine notwendiges Movens ist, um Veränderungen, die viel Kraft kosten und die sozusagen Widerstände überwinden müssen, überhaupt in Gang zu bringen und sozusagen die Energie zu liefern, um diese Veränderungen durchzuführen. Das ist so mein Eingangsstatement zum Thema.
Okay, finde ich gut, ja. Genau, also okay, das mit den Erwartungen finde ich auch. Bei Kindern denke ich, und das hat wahrscheinlich nicht nur diese Komponente von realistischer Einschätzung sozusagen oder realistische Erwartungen, mit realistischen Erwartungen durchs Leben zu gehen,
ja,
sondern auch, glaube ich, was Erwachsene halt lernen, ist halt auch so ein bisschen sich so raus aus dem Moment zu ziehen.
Ja,
also in dem was
Affektkontrolle.
Genau, also Impulskontrolle, ja, Affektkontrolle. Das geht halt eben bei Kindern nicht, ne? Die verstehen halt nicht, es ist jetzt 19 Uhr, uns ballert die Kindermusik seit 5 Stunden im Indoor-Spielplatz die Gehirne weich. So, wir haben Pommes gegessen, es gab schon 2 Eis und wir müssen jetzt einfach nach Hause, damit wir irgendwie ins Bett kommen und dann ausgeruht sind. Und dann kann man denen noch so kommen mit, morgen ist ein neuer Tag, du willst auch morgen ausgeschlafen sein, wir haben was vor und so. Die können nicht raus aus diesem Impuls, jetzt da bleiben zu wollen.
Ja, also, ja.
Man erreicht die nicht. Man kriegt die nicht aus dem Moment. Also sozusagen, es ist, ne, auch das ist, glaube ich, das ist das, wo ich jetzt die Wut, wo sie mir am präsentesten ist. Genauso beim Gewinnen und Verlieren, ne, von Spielen. Ich habe in meinem Leben, habe ich ja schon jetzt in letzter Zeit öfter gesagt, wenn man so wie ich semi-amateurhaft oder amateurhaft und sehr ambitioniert gewisse Sportarten ausübt, dann lernt man verlieren einfach, weil man viel verliert. Also man gewinnt, nur die wenigsten gewinnen halt immer, weil es gibt immer eigentlich noch bessere, sei denn man ist halt eine Zeit lang Roger Federer oder so, aber selbst der hat das viel Verlieren verloren gelernt, ne, bisher.
Aber der ist ja nicht als Roger Federer sozusagen.
Ja, und der hat auch mit 21, 23, als er schon sehr gut war, immer noch geweint, wenn er verloren hat. Also
ja?
Der hat das auf die harte Tour gelernt. Ja, ja, der konnte das auch, also so Affektkontrolle oder Emotionskontrolle war da auch nicht so weit. Genau, also das, Das ist sozusagen das, und ich glaube, das, da kriegt man eine Routine, und dann und das wäre ja eher das, was du sagst, dann kalibrieren sich die Erwartungen ja, so ja. ein. Ne? Dann ja, ist ja. das irgendwann so, ja, man verliert halt manchmal, dann findet man das meistens immer noch nicht gut, aber dann lernt man damit leben. Ne?
So ist es.
Und dann ist es sozusagen, dann wird es ja irgendwann die berühmte Frage des Maßvollen, die ja hier im Podcast immer über allem schwebt, wie ein Damoklesschwert.
Nicht wie ein Damoklesschwert, sondern wie eine Richtschnur.
Wie eine Richtschnur, genau, wie eine Weise. Wie ein Kompass.
Ja.
Das orientiert uns ja, und ich glaube, da kommen wir auch total überein.
Ja.
Genau, okay, das finde ich also insofern schon mal komplett richtig. Und dann wäre halt eben so die Frage, was du ja gesagt hast, ist Wut produktiv? Und da glaube ich, also in den Kultur, also in dem kulturtheoretischen Text, den ich jetzt besonders zu diesen ugly feelings, also den hässlichen Gefühlen kenne, da geht es genau um diese etwas subtileren wie Irritation, Neid und Eifersucht und Paranoia sind so die Zentralgesetzten. Und die sind dann zum Beispiel diesen, sie nennt das dynamisch produktive Gefühle oder kathartisch wie die Wut, der sind sie gegenübergestellt. Also weil diese Wut und auch sozusagen auf so einem historischen, also da gibt's dann sozusagen spätmoderne Affekte versus frühere und so und kulturelle Texte und Artefakte, die das mehr in den Vordergrund spielen. Also diese ambigeren Gefühle, ne, diese subtileren Gefühle. Und die Wut ist nicht subtil und die Wut ist auch nicht eigentlich ambivalent. Also sie ist, da würde ich sagen, wir haben ja in der Krise viel darüber geredet, die Wut ist ja ein Ventil. Also die dient eigentlich ja dazu, finde ich, auf der Emotionsebene oder Affektebene ein Vorher und Nachher zu erzeugen.
Ja.
Ne? Also sozusagen, und das, die sind in aller Regel sehr verändert, diese Zustände. Und ja, und ich glaube, dass, also Wut, und dann wäre also die Frage, wie verhält sich Wut zu Frustration, zu Aggression, das wäre auch, glaube ich, so eine Frage, ob man das irgendwie unterscheiden kann. Aber ja, das wären jetzt so meine unsortierten Gedanken nochmal dazu.
Ich habe auch noch nicht sehr viel sortiert, aber gleich will ich noch ein paar sozusagen kulturhistorische Bemerkungen machen. Also interessant ist so zum Beispiel, dass die erste große europäische Dichtung, nämlich die Ilias, die ja den Trojanischen Krieg zum Thema hat, damit beginnt, dass der Zorn des Achill thematisiert wird. Und der Zorn des Achill führt dazu, dass er sich nicht an den Kämpfen beteiligt, und deshalb werden die Kämpfe so kompliziert und so langwierig und sterben so viele Leute. Also da ist eigentlich der Zorn der Beginn einer katastrophalen kriegerischen Weltlage. Ja. Aber dennoch ist dieser Zorn nicht einfach nur eine Art Charakterschwäche von Achill, sondern ist Ausdruck von etwas, was ich jetzt hier auch gerne in die Debatte bringen möchte, nämlich Stolz. Also es ist ein heroischer Zorn. Es ist der Zorn eines Menschen, der sich in seinem Stolz, oder heute könnte man vielleicht sagen, in seiner Menschenwürde verletzt fühlt.
Oder Ehre.
Oder seiner Ehre, ne, verletzt fühlt. Aber ich finde, Stolz ist auch hier kein falsches Wort. Also man ist vielleicht deshalb leichter zornig als andere, weil man mehr Stolz empfindet. Weil man sozusagen glaubt, man habe eine bestimmte Art von Respekt verdient, man habe bestimmte Anerkennungen und auch Gratifikationen verdient, und die bleiben aus. Also das, was ich eben sehr pauschal als Erwartungen beschrieben habe, wäre jetzt sozusagen konzentriert in einem Selbstbild. Man hat ein bestimmtes Selbstbild, und wenn dieses Selbstbild sehr durch Stolz geprägt ist oder durch ein hohes Verständnis der eigenen Würde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verletzt fühlt und deshalb zornig reagiert, größer. Der nächste Schritt wäre dann, wie geht man damit um? Und das würde ich aber unterscheiden. Ich würde immer sagen, Der Zorn ist erst einmal nur ein Affekt. Und da gärt etwas in einem. Mhm. Wie er sich dann äußert, ob er zu Handlungen führt oder nicht.
Und zu welchen sozusagen.
Und zu welchen, das ist ein ganz anderes Thema. Und da geht es dann sehr schnell um moralische Fragen. Da geht es um die Frage, ob man jemandem im Zorn verletzen darf, ja, oder in welchem Maße man das...
Ja, das ist ja auch juristisch tatsächlich sogar hinterlegt. Also die Affekttat wiegt ja juristisch anders in einem Rechtssystem als jetzt die, wie im Englischen heißt es ja, also Murder ist ja premeditated.
Ja, ja.
Und da ist ja genau, glaube ich, die Idee, dass man den Affekt, Totschlag ist die Affekthandlung, ne, und das wird dem gegenübergestellt.
Das ist richtig.
Ne? Ja, ja. Also da wäre das sozusagen selbst juristisch, gibt's da
einen Unterschied.
Gibt's da auch ein Bewusstsein dafür.
Ja,
ne?
Eindeutig. Also ich würde sagen, es ist keine künstliche Trennung, wenn wir sagen, es macht einen Unterschied, über den Affekt Zorn zu sprechen oder über Handlungen, die aus Zorn geschehen. Und wenn wir über Handlungen, die aus Zorn geschehen, reflektieren wollen, müssen wir sozusagen moraltheoretisch werden oder juristisch oder so etwas. Wir aber, meine ich, sollen jetzt erst einmal uns konzentrieren auf, was bedeutet so ein Affekt? Und die erste positive Beschreibung wäre aus meiner Sicht, er zeigt, dass man ein Verständnis hat für seine eigene Würde. Er zeigt, dass man nicht bereit ist, mit sich beliebig umspringen zu lassen. Denn Zorn heißt ja, ich nehme etwas übel. Ich nehme etwas übel, heißt aber, ich glaube, ich habe etwas anderes verdient. Und insofern ist es zunächst einmal etwas ein positives Ding. Es besagt nämlich, ich habe ein Verständnis von mir, das mich berechtigt, bestimmte Sachen von anderen zu erwarten oder auch von der Welt zu erwarten. Das finde ich erst einmal gut.
Ja. Genau, aber das wird dann sehr schnell zu der Frage, dass was einem zusteht. Und da sind wir dann tatsächlich wieder bei deinem Lieblingsding, nämlich der Frage des Maßes. Also ich glaube, da gibt's ja genau dieses, also wie schnell und aus was für Gründen wird man wütend. Ne?
Ja.
Und dann, glaube ich, ist ja in den gegenwärtigen Debatten gibt's ja, glaube ich, speziell, gibt so diese Idee des Entitlements, ne? Also dass Leute
berechtigt ist oder was?
Ja, dass einem irgendwas zusteht, ne? Also besonders ich versuche das jetzt hier kurz zu machen, weil ich sonst natürlich wieder in diese Ecke gestellt werde, aber ne, alte weiße Männer, bei denen als Kritik, als fundamentale Kritik und auch als sehr globale und zu generalisierende Kritik, da ist ja immer das sozusagen selbst der mittelmäßigste weiße Mann denkt, ihm gehöre die Welt sozusagen. Und er hat eine berechtigte Wut, wenn gewisse Sachen nicht sozusagen von Standes wegen, ja, und das heißt eben einfach, weil sie weiße deutsche Männer sind jetzt zum Beispiel, ne, ihnen gewisse Sachen nicht gelungen sind oder so. Und dann entwickelt sich eine Wut. Und ich glaube, das wäre sowas, worüber ich, also auch jetzt in Bezug auf meine Wut öfter nachgedacht habe, ist natürlich, also ist Wut, das wäre jetzt so meine Frage, da habe ich oft drüber nachgedacht, ist Wut immer multidirektional oder wie würde man sagen, oder zumindest also polydirektional oder bidirektional zumindest, und zwar in dem Sinne ist es, also ist Wut ein externalisierender Effekt, bin ich auf jemanden wütend, bin ich über eine Sache wütend, ne, weil meine Würde. Oder in meinem Fall, glaube ich, ist es oft auch schnell die Wut auf mich selbst. Also sozusagen, dass die Wut, da würde ich sagen, ist die Wut in so eine Kippfigur. So empfinde ich die oft. Ne? Als so eine, also, und man könnte, glaube ich, auch sagen, wenn man so, gerade wenn man jetzt so mit diesem, also man nennt das ja im Englischen a sense of entitlement, also so einen Sinn für, wie heißt das eben, so Berechtigung, so einen Sinn für, ja, genau, dass einem was zusteht, Anspruch, ein Anspruchsdenken würde man, glaube ich, wäre so die deutscheste Formulierung dazu, dass ein Anspruchsdenken ja, wenn man dann darüber wütend ist, ist es ja vielleicht trotzdem auch die Wut, natürlich darauf, dass einem das was nicht jetzt zugeflogen ist, aber auch, dass man das, um das jetzt mal sozusagen kapitalistisch, leistungsgesellschaftsmäßig auszudrücken, dass man etwas nicht erreicht hat.
Ja, ja, ja.
Ne? Also ich denke jetzt speziell auch, du merkst, das geht jetzt für mich so, fließt jetzt so über in die Wut auch als politische, als politische Emotion, ne?
Ja,
oder als politischer Aspekt.
Und
da, glaube ich, ist es oft, also wenn man diese Leute so, die so eine ganz krasse Wut auf Politiker haben, ne? Oder die, und wann wird aus Wut Hass und so, das ist ja dann vielleicht auch eine gesteigerte Form oder so. Diese Leute, glaube ich, erleben oft das, was man dann auch Selbsthass nennen würde oder im Englischen halt Self-Loathing. Also ich glaube sozusagen die Angst oder das Unbehagen mit dem Selbst wird oft externalisiert als Wut auf die Welt oder als Wut auf andere. Und dann ist es eben, genau, dann sind wir vielleicht genau in der Debatte, die du, glaube ich, zu Recht angestoßen hast, wie das ist durchaus, es gibt durchaus die legitime Wut und die muss man vielleicht auch lernen, für sich zu reklamieren.
Ja.
Und da, glaube ich, gibt's sogar sozusagen, also Leute, die sagen, sie wird vielleicht sogar zu wenig reflektiert, weil die Leute sich immer gleich schämen, wenn sie wütend sind, ne? Aber gleichzeitig gibt's auch die Leute, die sich viel zu wenig schämen, wenn sie auf alles und jeden wütend sind.
Das stimmt auch. Ne? Also klassisch ist das der Unterschied zwischen dem gerechten Zorn und dem man kann sagen dem ungerechten Zorn, oder wenn man das als ein Charakterbild beschreiben würde, wäre es vielleicht zu nennen ein Jähzorn. Also eine nicht mehr zu legitimierende Form von Wut, Zorn, Frustration. Aber was mich jetzt in dem Zusammenhang noch mehr interessiert, ist Folgendes. Wenn wir zu Recht davon ausgehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen erstens Erwartungen, zweitens einem Selbstbild und drittens Enttäuschungen, die dann zu Wut oder Zorn führen, dann stellt sich natürlich die Frage, die du jetzt mehr ironisch wieder sozusagen zugespielt hast, woran misst man denn, wann der Zorn gerecht ist? Nun, da geht es natürlich immer um das rechte Maß. Ja? Und das ist ein sehr kompliziertes Ding, nicht? Da muss man lernen, sich selber angemessen einzuschätzen. Ich persönlich muss sagen, kenne die von dir gerade so lebendig beschriebenen Mechanismus nicht so sehr, dass Wut oder Zorn eine Kippfigur ist, dass ich also sozusagen zwar auf jemanden oder auf eine Situation oder ein politisches oder institutionelles System zornig bin, aber gleichzeitig auch auf mich selber. Also diese Variante ist bei mir nicht so aktiv. Also ich bin schon, wenn ich wütend bin, was ja nicht dauernd vorkommt, aber
heute ist es mal passiert.
Und
Generalprobe für die Folge.
Ja, drollig, ne? Ja. Also habe ich aber nicht so oft. Aber wenn ich das habe, ist das ganz selten etwas, das sich auch auf mich selber richtet. Es richtet sich schon auf wirklich auf diejenigen, die mir nicht den mir meines Erachtens gebührenden Respekt zollen. Ja, und jetzt will ich was sagen über weiße Männer und dergleichen. Ja, ich glaube schon, dass es völlige Selbstüberschätzungen geben kann bezüglich der Würde, die man selber verdient hat, und des Respekts, der einem gezollt werden soll. Aber was ich zunächst sagen wollte, ist, unabhängig davon, dass man sich da, wie in vielen anderen, auch völlig falsch einschätzen kann, ist es zunächst einmal sehr positiv zu beurteilen, dass man Zorn empfindet, wenn man nicht anständig behandelt wird. Ja, egal davon, zunächst einmal unabhängig davon, ob sozusagen der Anspruch, der dahinter steht, vollkommen begründet ist oder nicht. Und jetzt auf Kinder zurückzukommen, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, finde ich, wenn Kinder Zorn empfinden, weil sie damit dokumentieren, sie haben ein Verständnis davon, dass sie bestimmte Ansprüche haben. Dann ist es Aufgabe der erziehenden Personen, diese Menschen schrittweise so zu modellieren, dass sie etwas sozusagen klarer sehen, welche Ansprüche denn nun berechtigt sind und welche überzogen sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und da bin ich sehr streng, ich finde, obwohl Zorn jetzt von mir ja eher als ein positiver Aspekt beschrieben worden ist, muss man den ganz anders bewerten, wenn er als Handlungsimpuls gilt. Also die Umsetzung des Affekts Zorn in eine Handlung erfordert meines Erachtens schon, dass man sehr, sehr vorsichtig ist, damit aus seinem Zorn Handlungsanweisungen abzuleiten. Also wäre es meines Erachtens die Kunst, die Lebenskunst, die mit dem Zorn verbunden wäre die Kunst der Verfeinerung. Dass man, sublimieren. Und sublimieren heißt dann, ihm eine gesellschaftlich erträgliche Form zu geben. Also nicht gleich loszubrüllen oder gar zu schlagen oder Rachegelüste zu kultivieren und auch dann Racheaktionen zu starten, sondern sozusagen in verfeinerte Form das zu artikulieren. Also das wäre meine Grundthese wäre, der Zorn ist etwas Positives, aber man muss lernen, ihn so zu sublimieren, dass er sich zwar äußert, aber nicht in destruktiver Form.
Okay, aber das ist ja auch trotzdem eine Frage des, okay, der Zorn ist was Positives, aber der Zorn ist ja auch, wenn jetzt sozusagen der Zorn oder die Wut der vorherrschende Affekt ist, mit dem man durch die Welt geht und man trotzdem nicht danach handelt, dann ist es ja wahrscheinlich trotzdem nicht, dann kann ich dem nichts mehr Positives abgewinnen. Also
wenn man nur noch
so also wenn man wäre. Kennst du diesen Film Falling Down mit Michael Douglas, wo der dann nein. Irgendwie so doch kennst du bestimmt, aber an einem ganz normalen Tag oder
so. Ah, das kenne ich ja. Ja, ich kann nur nicht englischen Titel.
Ja, gut, der handelt danach. Ja klar, aber ja. Der handelt ja. Das ist ja, glaube ich, die Idee ist ja, der Krug geht nur so lange zum Brunnen, bis er bricht, ne? So ein bisschen. Ne? Diese Idee gibt's ja da. Und dann ist ja so ein bisschen also er hat ja einen Scheißtag so.
Ja,
also,
haben schon mal öfter einen
genau.
Scheißtag.
Ja, genau. Ja, genau. Also das ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Deshalb verstehe ich total. Aber dann wäre das so. Und wahrscheinlich würde ich so, würde das, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger formulieren, weil ich finde, das ist, für mich ist es kein positives.
Ja, wir führen da hier ein Streitgespräch.
Genau, ja, genau. Ich glaube, es ist eher so eine Frage des, ich glaube, ich würde es so sagen, es gehört zum Leben dazu und es ist ein natürlicher Affekt, ne? Oder ja, eine natürliche sowieso. Emotion. Ja, warte, lass mich.
Ja.
Genau. Aber gleichzeitig ist es so, ich glaube, den Fehler, den wir vielleicht machen, teilweise in unseren Kulturen, und jetzt wäre so die Frage, ob wir das überhaupt flächendeckend tun oder nicht, aber es gibt, glaube ich, so schon Leute, die sich dann, dass die Wut, ich habe das eben so eine Selbstwut genannt oder so, ne, also ambivalent, wenn man das jetzt zeitlich so ein bisschen anders ausdrücken würde, ob nicht viele Leute sich irgendwann schämen wegen ihrer Wut. Also dass sozusagen die Wut, wenn sie dann zeitlich abgelöst wird durch den nächsten Affekt, oft die Scham ist. Also wäre jetzt so die Frage. Und dann, weil wir das eben so als hässliches Gefühl irgendwie verbuchen, ne? Also als sowas Niedriges. Und wir sind ja in den meisten, also emotional, in den meisten uns emotional berührenden, triggernden Situation sind wir ja nicht Philosophen. Da sieht ja meistens nicht die Ratio.
Ja, das ist richtig.
sondern da fühlen wir ja. Und ich habe das Gefühl, also weiß ich jetzt aber nicht, wer zu, also bei mir ist es dann oft so, dass ich super oft mich meiner Wut schäme, also oft auch vor anderen, man oft auch das Gefühl hat, es ist so, es gibt so ein, also jetzt, wie genau, oft ist es, also in der Situation als Eltern ist es jetzt am präsentesten bei mir, weil ich das so im Beruf empfinde ich keine Wut in aller Regel, ne? Muss schon viel passieren, dass mich die Studierenden auf die Palme bringen. Aber, oder auch im Straßenverkehr oder so, ne? Wenn man halt jetzt jemand auf jemanden wütend ist, würde dem rein theoretisch.
Ja, also ich kenne das Autofahren.
Nein, das jetzt nicht, aber zeigt dem mal einen Mittelfinger oder
so. Ach so.
Oder der anderen fahrenden Person einen Mittelfinger. Wenn das mal so passiert, dann würde man sich vielleicht deswegen dann schämen, ne?
Ja, also, gut, aber da würde ich sagen.
Genau, was sagst du dazu?
Dazu sage ich Folgendes. Mhm. Wir haben ja nicht umsonst eine scharfe Trennung vollzogen zwischen dem Affekt und der daraus folgenden Handlung. Meines Erachtens macht es überhaupt gar keinen Sinn, jedenfalls philosophisch gesprochen, überhaupt keinen Sinn, sich für einen Affekt zu schämen. Mhm. Nein, der Affekt ist ein emotionaler Zustand. Mhm. Der ist nicht berechtigt oder unberechtigt, sondern der ist da. Mhm. Und dann kann man darüber reflektieren, ist der jetzt in seinem Ausmaß angemessen oder nicht. Aber das ist eine sehr theoretische Frage. Sozusagen sich einer Wut zu schämen, macht keinen Sinn. Es macht vielleicht Sinn, sich der Handlungen zu schämen, die aus der Wut erfolgt sind. Und da bin ich ja auch streng. Ja, da würde ich schon sagen, das fasst eben dieses Sublimationsprinzip. Nämlich, man soll es so sublim, so verfeinert wie möglich tun. Und wenn man sich dann schämt, wäre meine Formulierung, schämt man sich in dem Maße zurecht, wie es einem nicht gelungen ist, hier sublim zu reagieren, sondern grob. Ja,
aber ich frage mich, ob es nicht... Ja, okay, verstehe ich so als philosophische Maxime, aber die Frage ist sozusagen, ob unsere Kultur und Gesellschaft da nicht sozusagen überkorrigiert, dass man sich nicht zu schnell der Wut schämt. Ist so, ob das nicht das Ding ist. Also man könnte es auch anders formulieren, Wut als negatives Gefühl lässt einen gesellschaftlich rückt einen in ein gewisses Licht, ne?
Ja.
Und dann greift schnell der Reflex, oh, das finden jetzt manche Leute nicht gut, ich will aber eigentlich gemocht werden, so das wäre meine, ne? Und deshalb schäme ich mich jetzt meiner Wut.
Verstehst ist das dann wirklich Scham? Ist das nicht sozusagen... vielmehr sozusagen der Trauer darüber, dass man jetzt sein Ziel, geliebt zu werden, verfehlt hat.
Mhm. Ja, kann auch sein. Ja.
Na, also schämen wäre für mich, ich empfinde das im Nachhinein als moralisch fragwürdig, was ich gemacht habe.
Ja, aber das kommt ja auch vor. Ne?
Das kommt vor, ja. Aber jetzt hast du den Akzent so gesetzt, als ob es darum geht, jetzt bin ich nicht mehr so ein, jetzt habe ich nicht mehr so ein positives Image.
Genau.
Ja, aber also ich versuche jetzt hier nicht gesellschaftlich zu reden, sondern philosophisch. Und da meine ich, und da beharre ich jetzt erst einmal drauf, Wut ist moralisch neutral. Moralisch relevant wird erst das Handeln, das daraus
resultiert. Genau, also Wut darf nicht zum Handlungsprinzip werden und darf
auch nicht als der beherrschende Affekt sein. Ja. Also das würde ich dann aber auch schon aus sozusagen Lebenskunstgründen für problematisch halten, wenn man sozusagen als zornige Ameise durch das Leben läuft. Wichtig ist für mich Folgendes. Jetzt sage ich eine sehr starke These, die ich auch vielleicht nicht völlig verteidigen könnte, wenn es um einen wissenschaftlichen Aufsatz geht, aber ich sage es jetzt mal trotzdem. Ich glaube, dass die üblichen Bewertungen von Zorn und Wut grob fahrlässig falsch sind. Also, ich habe mich ja vorbereitet und da habe ich gefunden, zu den, also aus christlicher Perspektive, ja, zu den 7 Todsünden gehört auch der Zorn.
Genau, stimmt.
Ja, der Zorn ist also eine Todsünde, wie Neid, Hochmut, Völlerei, Wollust, Habgier und Trägheit. Ja. Auch der Zorn.
Sind auch ein bisschen in die Jahre gekommen, die 7.
Ja, sowieso. Aber ich meine, für mich jetzt hier relevante Frage ist, ist das nicht ein totales Missverständnis bezüglich der produktiven Kraft des Zorns? Und das will ich jetzt an einem etwas näheren ausgedachten Fall mal erläutern. Also bisher war das sozusagen mein Versuch, die Sache philosophisch zu sehen. Jetzt will ich es mir lebenspraktisch sehen. Ja. Man steckt im Leben immer mal wieder in Situationen, kenne ich auch aus meinem eigenen Leben, ja, in denen man sich gefangen fühlt. Zwischen Ansprüchen von Dritten und Ansprüchen, die man selber hat. Und man weiß nicht so recht, wie man mit diesen Widersprüchen umgehen kann. Und dann eine ganze Zeit lang sagt man sich dann, na gut, solange ich es aushalten kann, nehme ich sozusagen die fremden Ansprüche wahr und versuche denen gegenüber gerecht zu werden und vernachlässige meine eigenen Ansprüche. Und dann kommt das, was man eine Frustration nennt. Und das ist dann eine strukturelle Enttäuschung. Nämlich da geht es nicht mehr um diese oder jene Enttäuschung, sondern insgesamt ist die Situation für mich enttäuschend.
Genau, also so ein Dauerzustand.
Ja, es ist, die Frustration ist sozusagen die auf Dauer gestellte Enttäuschung.
Genau.
Ja? Und da meine ich, ist es geradezu gefordert, dass dann der Zorn wächst. Weil es ist fast immer in existenziell bedrohlichen Lagen wie dieser, die ich jetzt hier geschildert habe, sag mal, in irgendwelchen Beziehungskrisen.
Also existenziell bedrohlich aus
im Sinne von
lebenspraktisch.
Lebenspraktisch, nee, nicht im Sinne von Atomkrieg oder genau. So. Ne? Nee, also lebenspraktisch bedrohlichen Lagen ist ja sehr viel Energie gefordert, um all das zu leisten, was zu leisten wäre, um die Verstrickungen aufzubrechen und eine neue Freiheit zu finden oder so etwas. Woher nimmt man diese Energie? Die nimmt man, die kommt nicht aus Wohlempfinden. Mhm. Die kommt auch nicht aus Liebe. Mhm. Es sei denn
aus Liebe. Auch nicht aus Gleichgültigkeit.
Auch nicht aus Gleichgültigkeit. Die kommt nur aus es sei denn aus Liebe zu sich selber, deren negative Seite dann wäre der Zorn darauf, dass die anderen einen nicht angemessen lieben. Also, an so einem Beispiel kann man sehen, es gibt die Notwendigkeit, in vielen existenziellen Situationen den Zorn nicht nur zuzulassen, sondern auch darüber zu reflektieren, in welchem Maße er berechtigt ist und zu welchen Handlungen er einen berechtigen würde. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Und insofern würde ich auch sagen, obwohl das jetzt nicht missverstanden werden sollte, der Ausdruck Wutbürger ist eine Diffamierung. Wenn Menschen Wut empfinden, kann das ja sehr wohl berechtigt sein. Und aus manch einem Wutbürger wurde später ein Revolutionär.
Oder ein Außenminister.
Ja, das auch noch, ja. Joschka. Ja. Aus manch einem Wutbürger wurde ein Revolutionär. Und der Revolutionär hat die Welt verbessert.
Ja, nicht immer, ne?
Ja, aber das kommt vor.
Ja.
Insofern ist sozusagen mit der Brandmarkung von politischen Gruppen als wütende Leute zunächst einmal nichts Sinnvolles oder Relevantes gesagt. Relevant wird das erst, wenn man die tatsächlichen Ziele dieser Wutbürger, genau. Also die Wut
die letzte der Bürger, die letzte Generation ist ja auch wütend.
Die ist auch wütend. Mhm. Ne? Und da würde man ja nicht sagen, das sind Wutbürger und das ist
naja, das negativ. Würde man sinnvollerweise vielleicht doch sagen.
Ja, sollte man sagen, aber dann darf das nicht negativ eingefärbt sein. Da soll man nur sagen, diese Leute haben einen Zorn auf politische Systeme oder Zielsetzungen und Akteure. Es ist erst relevant, sozusagen, für eine moralische Bewertung, wenn wir uns darüber verständigt haben, ob die Ziele, für die diese Leute sich einsetzen und deren Nichterfüllung sie wütend macht, sinnvoll begründet werden können oder nicht.
Ja, und ob die Mittel, die sie dann einsetzen,
geeignet sind oder nicht. Also ich finde, das ist ja auch bei den Auseinandersetzungen um die letzte Generation immer so etwas wie das sind Leute, die sind destruktiv.
Ja, ja genau. Ja, da geht es vor allen Dingen, glaube ich, immer um die Mittel.
Ja.
Also da ist mein Eindruck, die Wut wird damit delegitimiert, dass man die Mittel eben in deiner Rhetorik für nicht maßvoll genug hält.
Ja.
So, ja, aber da fragt man sich, wie soll man Protest, also wie maßvoll kann Protest sein, ja? Und so, aber genau, aber da geht es dann weniger, also es gerät oft in den Hintergrund, ob die Enttäuschungen, die Wut und die Ziele, für die die einstehen, legitimiert sind oder nicht. Ne?
So das, ist es. Ne, genau, so ja. Also deshalb meine ich, man muss erst einmal den Ausdruck Wut, deshalb sage ich lieber hier Zorn, das ist etwas edler, ja, und auch ein bisschen reflektierter. Man muss diesen Affekt von der traditionellen negativen Bewertung ein Stück weit befreien und sagen, was wäre denn gewesen, wenn die Franzosen 1798 nicht durch die Wut
89,
haben 89, habe ich 98 gesagt, 89. Was wäre denn gewesen, wenn sie ihren Zorn auf die Monarchie nicht sozusagen in Handlungen umgesetzt hätten, wenn sie sogar den Zorn in sich niedergedrückt hätten, dann wäre die Revolution nicht da gewesen.
Ja, ist jetzt eine historische Diskussion. Aber ja, genau, ob da, aber klar,
ja, gut. Das, also es ist ja nur ein Beispiel.
Sind wir nur, genau,
es
genau.
Ist nur ein Beispiel. Ich will damit ja nur sagen, es gibt wahrscheinlich keine Revolution, die ohne Zorn zustande gekommen wäre. Und nicht alle vielleicht, aber viele Revolutionen haben zu einer Verbesserung der Lage geführt.
Mhm.
Also ich bin eher für Revolutionen als für den konservativen Status quo. Und insofern ist für mich Zorn zunächst einmal auch zu sehen als ein Element, aus dem Veränderungen entstehen können. Und manchmal können Veränderungen nur dann entstehen, wenn der Zorn groß genug ist.
Ja, ja, und ich glaube, der Zorn ist halt auch ein Moment, an dem die Resignation noch nicht eingetreten
ist. So ist es.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen, dass der...
Es ist auch ein Lebenszeichen.
Genau, also es ist noch Leben in der Bude, solange man zornig ist. Und wenn man halt komplett resigniert ist, spürt man den Zorn auch nicht mehr. Und ich glaube auch, es ist ja so, aus Wut wird dann irgendwann Trauer, sagt man ja so auch, glaube ich, ne? Aus Wut wird Trauer. Und wenn halt so, wenn jetzt Zorn oder Frustration halt chronisch werden und man nichts dagegen tun, dann hat man resigniert oder wird resignieren, ne? Und dann und dann fehlt das, an den Gefühlen fehlt halt das Dynamische, glaube ich.
Ja, ne? Glaube ich auch.
Also das sozusagen das, was du jetzt so, dieses mobilisierende Element oder das, klar, kathartische oder so, wenn man jetzt so denkt, dass es dann halt mal knallt und man sozusagen sich die Veränderung holt oder artikuliert, komme was da wolle. Ne? Ja, das leuchtet mir schon ein. Also das ist so, es ist ja, glaube ich, eine Frage, dass man Wut, gerade Wut allgemein natürlich immer sozusagen mit diesem, oft mit dem, ja, mit der Frage von Impulskontrolle und Affektkontrolle halt zusammendenkt und dass man eben sozusagen, ja, meistens mit der Wut oft schon eine Handlung assoziiert.
Das ist
und
der das Punkt, ist genau das hatte ich für den Fehler.
Genau.
Das hatte ich für den Fehler. Ich will dir nicht sagen, wenn ihr wütend sagt, seid, tobt ruhig rum. Mhm. Das würde ich nicht sagen. Sondern ich will sagen, Wut ist zunächst einmal ein gutes Zeichen. Mhm. Der nächste Schritt, und das ist dann ein Schritt, der Lebenskunst erfordert ist, einschätzen zu können, was die angemessene Reaktion darauf ist. Nicht?
Okay. Deshalb sagt man ja auch Kindern zum Beispiel, boxt in Kissen oder so.
Ja, zum Beispiel.
Na,
das ist jetzt eine Sublimierung. Mhm,
genau.
Das ist eine Sublimierung. Ne? Mhm. Und das ist ganz auf meiner Linie. Dagegen ist zunächst einmal die Existenz dieses Affekts eine Signum von Lebendigkeit. Mhm. Derjenige, der Zorn empfindet, der will noch etwas. Mhm. Der hat noch Ansprüche. Der will noch was aus sich und seinem Leben machen. Mhm. Wer resigniert ist, der will nichts mehr machen, der hat auch keinen Zorn mehr, aber der hat auch nicht mehr viel Leben in sich.
Kein Drive mehr.
Ja, also insofern keine ist Vitalität. Zorn auch ein Element von Lebendigkeit. Mhm. Ja? Aber wie gesagt, es geht mir immer nur um den Affekt selber. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann ein moralisch sehr relevanter. Und dieser Schritt, der erfordert meines Erachtens tatsächlich Selbstkontrolle. Mhm. Und da will ich nicht sagen, mach gar keine Reaktion, friss es in dich rein. Nein, das wäre auch falsch. Sondern sublimier es. Suche nach Formen, deinen Zorn so zu artikulieren, dass daraus kein Schaden oder nur ein geringer Schaden entsteht im Vergleich zu dem, was durch die Artikulation erreicht werden kann. Das ist meine Meinung dazu.
Das also auf der individuellen und der sozusagen Ebene von Philosophie und Lebenskunst leuchtet mir das total ein. Ich glaube, politisch ist halt Wut deshalb halt so ein böser Affekt, weil er ja in einer gewissen, also auch einer gewissen Mobilmachung halt immer dient. Ne? Also ich würde sagen, viele der Leute, also sozusagen diese ProtestwählerInnen oder so, ne, die sind ja auch, die haben ja, also die Frage ist für mich immer auch eine, wann ist Wut konkret und wann ist Wut diffus, ne? Und das ist vielleicht auch was Ähnliches wie also die Frage natürlich nach der Berechtigung. Also,
ja.
Also weil ich habe ja schon das Gefühl, die Politik, also das wäre ja dann wahrscheinlich die nächste Frage der Lebenskunst, ist man selber noch in der Lage zu reflektieren, wenn jetzt jemand von außen versucht, mich sozusagen meiner Wut zu bedienen.
Also gut, das ist das Problem.
Ne, und sich dieser Wut zu bedienen und sie zu nutzen, um sich selbst zu bemächtigen für irgendwas. Ne? Ja. Also das ist ja so. Es gibt ja Parteiprogramme, die nur darauf aus sind, sozusagen die Wut gewisser Leute zu kanalisieren, denen das Gefühl zu, diese auch immer wieder fix zu machen. Also das ist Wut, Angst, Hass sind da so die drei, glaube ich, wichtigen Affekte, ne? Und da wäre ja dann, glaube ich, aus deinem Blickwinkel gefordert, dass man eben versteht, hier wird jetzt eine Neigung, die man vielleicht selber in sich hat, eine menschliche Neigung, die wird jetzt hier bewusst ausgenutzt, ne, zu politischen Zwecken.
Also darüber habe ich wirklich bisher noch gar nichts gesagt. Mhm. Und das fände ich auch einen wichtigen Hinweis von dir. Klar, der Wütende ist manipulationsanfällig. Mhm. Deshalb ist es wichtig, sich seiner Wut sozusagen reflektiv zu nähern. Klar, es gibt gerade auch in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland und im Augenblick sehr viele Massenbewegungen, bei denen man den Eindruck hat, da gehen Menschen ohne große Reflexion hinter Rattenfängern her und nur weil die deren Wut bedienen und die Wut anstacheln. Ja? Das ist eine andere Frage. Nicht? Das ist eine Frage, die in die Richtung geht, wie gefährlich ist Wut, wenn sie manipuliert wird zu politischen Zwecken. Und da gebe ich dir Folgendes zu. Der wütende Mensch ist manipulationsanfälliger als der lethargische Mensch. Mhm. Ja, oder der unzufriedene Mensch ist natürlich auch manipulationsanfälliger als der zufriedene Mensch. Mhm. Aber was soll man daraus schließen? Ich würde nicht daraus schließen, dass man seine Wut möglichst nicht kultivieren sollte. Also es gibt ja auch sozusagen die Manipulation von Massen zu guten Zwecken. Also es gibt ja Revolutionen, das habe ich ja als Beispiel genannt, die sehr zur Verbesserung der politischen Systeme beigetragen haben. Und da würde ich auch wieder, so wie ich das eben individuell existenziell beschrieben habe, sagen, da ist sehr viel Energie gefordert, gesellschaftliche Energie. Und woher kommt die, wenn da keine Wut ist, wenn da kein Zorn ist? Mhm. Da muss was an Energie erzeugt werden, damit überhaupt diese gewaltigen Anstrengungen und Risiken realisiert werden können.
Ja, klingt halt immer gleich ein bisschen nach Faschismus halt.
Ja, oder nach was anderem.
Ja, genau, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, ist das nicht so das Problem, dass man so historisch das Gefühl hat, also, ne, dass diese Art von, also wenn man jetzt sowieso du den Zorn so legitimiert und den quasi als so einen positiven Affekt darstellt, dann sehe ich halt Bilder von Reichsparteitagen vor mir, ne? Und so, und diese, und dann, also dann sehe ich so diese Kraft der Ideologen zur Vergemeinschaftung durch Zorn und Wut und Hass. Und da glaube ich, deshalb glaube ich, hat im Kollektiven, glaube ich, muss man da gesellschaftstheoretisch, würde ich da anders drüber nachdenken wollen als du.
Ja.
Ich glaube, das ist halt das Philosophenproblem. Ne? Das Philosophenproblem. Der Philosoph ist nicht automatisch ein Gesellschaftswissenschaftler.
Das stimmt.
Ne? Und das ist, und da ist vielleicht sogar, da ist vielleicht gerade so ganz gut zu sehen, so eine Reibung, ne? Weil das, also, weil es natürlich, klar kann man immer sagen, aber es gab ja auch gute Revolutionen und so, ja, aber ist halt, also weiß ich, ja, klar, bestimmt und so, aber trotzdem ist es, glaube ich, so in der speziellen Geschichte, ne, des 20. Jahrhunderts, gerade so, wir sprechen hier Deutsch, ne, in Deutschland, und so, da würde ich das schon für, also die deutsche Wut oder so, ne, das ist vielleicht schon, oder der Zorn des Volkes oder sowas, Das sind gesellschaftliche Begriffe und Phänomene und historische Phänomene, und da wäre ich immer, da bin ich einfach auf der Bremse. Das merkst du.
Ah, also, das, ne? Ja, pass auf. Also vor deinem geistigen Auge entstehen Bilder von Reichsparteitagen, ja. Von meinem geistigen Auge ist der Sturm auf die Bastille.
Ja, ja. Aber.
Ja, ja, aber das ist für mich ein positives Ereignis. Ja, weil du Ereignis.
Die Aufklärung so gut findest.
Ja gut, also das ist ja einer deiner Kardinalfehler, dass du da überhaupt kein richtiges Verständnis dafür hast. Also, sag ich mal so etwas forsch. Nee,
ist ja richtig.
Na, also, ja, ich kann hier nicht sozusagen als Gesellschaftswissenschaftler argumentieren oder als Historiker. Ich kann also auch nicht behaupten, quantitativ haben die real vollzogenen Revolutionen eher zu etwas Gutem geführt oder eher zu etwas Schlechtem. Man findet für beide Arten von Resultaten genügend Beispiele, ne, für beide. Und insofern würde ich sagen, das müsste eigens noch unter Historikern und Gesellschaftswissenschaftlern diskutiert werden. Heute kam es mir im Gespräch mit dir aber darauf an, sozusagen eine Lanze für den Zorn zu brechen.
Ja, genau.
Na, und sozusagen die positive Energie zu betonen, die darin steckt. Ich habe ja
auf
mal
auf der individuellen Ebene und als Lebenspraxis, glaube ich, bin ich auch da bei dir. Mhm. Ich glaube, das ist ein, ich wäre vorsichtiger.
Bei den gesellschaftlichen.
Ja, ne, weil ja auch, ne, also ich weiß es jetzt besser über die amerikanische Revolution, die sich ja auch immer selber so, da gibt's ja auch eine
Erzählung. Feiert sich so, ja.
Feiert sich selber, aber dieses in, dieses Tee, ne, diese Zorneshandlung, diese wirklich verbildliche und ikonische Zorneshandlung des Teeschmeißens in den Hafen von Boston, ne?
Tea Party,
ne? Als verkleidet als indigene Bevölkerung, das ist gesteuert gewesen. Das war eine Manipulation. Das waren ein paar Akteure, ne, mit Großgrundbesitz, die unter dem Deckmantel der Demokratie da, ne, das Volk aufgebracht haben gegen den Oppressor, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen.
Gut, aber der Oppressor war ein Oppressor.
Ja, aber sie waren dann die Nächsten.
Ja gut, ja, aber immerhin.
Ja, ja. Aber das immerhin weiß ich nicht, weil da gab es Sklaverei. Du kannst doch nicht darüber dann sagen, ja, wenigstens waren das die Sklavenhalter, die Sklaven ausgepeitscht haben,
ja,
die zu Massenmillionen also, getötet haben. Also da, du kommst in Teufelsküche historisch, wenn du diese Argumente machst.
Du willst
die Vitalkraft rausstellen,
ja.
aber das ist, glaube ich, historisch, da muss man differenzierter sein, glaube ich.
Ne? Also dann sage ich nur Folgendes davon dazu. Egal, also jetzt, ich stimme dir zu, dass man diese amerikanische Revolution und diese Revolutionäre nicht ausschließlich als Freiheitskämpfer sehen darf, sondern auch deren eigene Schandtaten berücksichtigen muss. Aber es war eine Aktion gegen ein problematisches politisches System, nämlich das englische Königshaus.
Ja.
Oder?
Ja, von mir
aus. Ja, gut. Ja, also das ist ein eigenes Thema. Also das ist ein eigenes Thema. Und ich...
Ich glaube, wo ich so ein bisschen weg von kommen will, ich glaube, das ist ja genau... Das ist, glaube ich, eine Ambiguität, die wir auch im Denken, unserem Denken jetzt zulassen können müssen. Eine Kraft, die auf der individuellen Ebene positiv ist und von Vitalität zeugt und vielleicht letzte Möglichkeit ist, sein eigenes Leben in die richtigen Bahnen zu stoßen. Und dieses Plädoyer, dieses brennende Plädoyer, da bin ich voll mit dir an Bord. Aber das ist sozusagen die lebenspraktische, die philosophische Kunst des Individuums.
Ja.
Und ich glaube... Und dann hast du gesagt, ja, es gibt da so eine leichte Manipulations, ne, dann ist man manipulationsgeneigt. Ja, aber das ist ernst zu nehmen.
Gut,
das ist gesellschaftswissenschaftlich dann sehr ernst zu nehmen. Und das schmälert aber in keinster Art und Weise deine immens beeindruckende, im Englischen sagt man Service, dein Plädoyer für den Zorn, ne? Also das ist mir total, da bin ich selber perplex, wie sehr du mich davon überzeugt hast. Aber nochmal,
ich glaube, vom
Individuum zum Kollektiv kommt es zu diesen Vereinfachungen. Ich glaube, das ist eben der Faschismus. Das sind ja genau diese deutschen Denker, die für diese Vitalkraft, ne, des Volkes und so, das sind ja alles die faschistischen Denker gewesen. Das ist ja dann nicht alles deshalb falsch, aber die haben sich auch teilweise ergötzt an der Kraft, ne, an der Vitalkraft dieser Mobilmachung. Und das ist, glaube ich, eben gesellschaftlich was anderes, als wenn man selber individuell sich nicht in ein Leben resigniert und einrichtet, sondern mal zornig ist und zu Recht wütend oder so.
Ja, aber man darf doch auch, glaube ich, vielleicht können wir uns darauf auch auf der politischen Ebene verständigen, man darf doch auch den Sturz eines politischen Systems bejubeln.
Ja, man soll auch politische Wut empfinden dürfen, glaube ich schon auch. Ich fand, du hast es hier, aber du hast jetzt, glaube ich, ja, also jetzt wird es wirklich, glaube ich, kompliziert, aber analytisch ist, du hast halt diese Vitalkraft, das Befreiungselement des Zornes für das individuelle Leben, hast du, so, glaube ich, meines Erachtens etwas zu schablonenartig als auf gesellschaftlichen Prozess übertragen. Und da würde ich viel vorsichtiger sein, weil da sehe ich viel stärker die Manipulationskraft. Und man sieht, die Selbstlüge der amerikanischen Verfassung, that all men are created equal. Es ist die größte Lüge der Menschheitsgeschichte, also mit großem Pathos vorgetragen, denn man meinte damit nicht längst nicht alle. Man meinte sich. Und man meinte, und man hat das so formuliert, damit alle denken, sie seien damit gemeint, aber sie waren es natürlich alle nicht. Außer die 40 Leute, die da, ich habe es jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß.
Und dann kann man sagen, ja, aber die Vitalkraft. Ja, aber der König. Ja, aber der König ist tot, lang lebe der König. Das waren dann halt andere. Verstehst du? Also da, weil dann die Manipulationskraft stärker ist als
ja, darüber müssen wir vielleicht auch nochmal, einen Podcast machen. Also, du hast mich jetzt sehr auf die Schiene gebracht, dass man auch Revolutionen, ja, kritischer sehen sollte, als ich das tue. Ich will darüber nachdenken, wie weit ich dir da folgen kann. Mein sozusagen nicht, bisher noch nicht namentlich genannter Gegner dabei ist der von mir ansonsten sehr geschätzte französische Philosoph Albert Camus, der ja in L'homme révolté, der Mensch in der Revolte, sozusagen die Fragwürdigkeit aller Revolutionen sozusagen historisch zu zeigen, darzulegen versucht hat. Und das finde ich eigentlich eine Art von Konservativismus, der sozusagen der Veränderung, die ja immer nötig ist, sozusagen den Wind aus den Segeln nimmt. Ne? Und deshalb
weiter. Aber ich glaube, da bin ich jetzt Historiker genug, um zu sagen, es gibt auch die Verschlimmbesserung und da muss man es historisch konkret machen. Das ist genau der Punkt, wo wir
Da ist ein Gesellschaftswissenschaftler auf der einen Seite und ein Philosoph auf der anderen Seite. Aber das macht ja auch die Fruchtbarkeit.
Das macht den Reiz aus. Ne? Und als Philosoph, um das nochmal klar zu sagen, hast du mich komplett überzeugt.
Ja, gut, da freue ich mich.
Und wütend bin ich auch nicht. Nicht wütend als sowieso gut. Schon.
Also, jedenfalls haben wir genug Grund, um diesen Podcast weiterzumachen. Und wir werden sicher mal über
Merchandise nachdenken.
Das ist deine Sache. Ne? Ich bin ja hier nur der Gesprächspartner. Nee, ich dachte, wir sollten über diese Fragen, die du hier angesprochen hast, auch mal wirklich nachdenken. Und das gibt mir dann auch mal Gelegenheit, etwas zu korrigieren. Vielleicht so uns in dem Thema Manipulation oder etwas Ähnliches. Das finde ich, habe ich nicht genügend reflektiert. Aber mir hat super Spaß gemacht.
Mir auch, danke. Mach's gut.
Ja, bis bald. Ne? Bis
tschüss.
Bald.
Tschüss.